ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Schalke verliert mit 0:3 in Augsburg, entscheidet in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal aus, zeigt sich aber im Vergleich zum 3:4 gegen Fürth vom Wochenende mit einer wesentlich besseren Leistung. Darüber wird zu reden sein bei 19:04 Inside Schalke, der Schalke-Talk. Wir beschäftigen uns aber auch mit der finanziellen Situation und unsere beiden Experten sagen ein paar Zahlen.
19:04 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Guten Morgen, Glück auf. Mitten in der Woche, ungewohnte Zeit für einen 19:04-Talk. Aber es ist englische Woche, ausnahmsweise mal für Schalke. Und es wird auch auf lange Sicht erstmal die letzte englische Woche für Schalke bleiben, zumindest was den Pokal angeht. Schalke ist ausgeschieden, hat gestern 0:3 beim FC Augsburg verloren, beim Bundesligisten. Aber hat doch ein besseres Spiel gezeigt als noch beim 3:4 gegen Fürth. Es gibt viel zu reden bei 19:04 Inside Schalke, der Schalke-Talk. Heute in etwas besonderer Form. Hier im Studio ist der WAZ-Redaktionsleiter Gelsenkirchen, Sinan Schad.
Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen. Und ganz besonders freuen wir uns, dass uns live aus Augsburg, aus seinem Hotelzimmer, unser WAZ-Schalke-Experte Andi Ernst zugeschaltet ist.
Ja, Glück auf.
Und die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Andi, 19:04 Minuten heute deswegen schon, weil du gleich zum Zug musst, also gar ohne lange Umrede. Du warst gestern im Stadion in Augsburg, hast ein doch spannendes Pokalspiel gesehen, ne? Das vielleicht nach dem 3:4 gegen Fürth, nach dem so blutleeren und emotionsarmen Spiel vielleicht doch nicht zu erwarten gewesen war, oder?
Ja, also zu schönreden würde ich das Spiel jetzt auch nicht, aber es war schon in der ersten Halbzeit, fand ich, war es jetzt wirklich auch nicht so gut. Aber dafür haben wir eine zweite Halbzeit gesehen, in der die Mannschaft sich wirklich zusammengerissen hat, in einer Besetzung, in der sie wohl nie wieder so zusammenspielen wird. Und nach dem Spiel haben die Spieler und der Trainer es halt auch so zusammengefasst, dass die drei Gegentore, die Schalke bekommen hat, die wir sicherlich gleich noch aufarbeiten werden, stehen halt beispielhaft für diese Situation. Das erste Gegentor war durch einen Platzfehler geschuldet. Das zweite Gegentor war ein abgefälschter Freistoß. Das dritte Tor war abseits. Unglücklicher kann es kaum laufen. Und das ist halt die Situation des FC Schalke 04 aktuell. Belassen wir es bei der Zeile. Großer Pokalfight, für Spannung gesorgt. Am Ende verdient ausgeschieden. Aber es war doch deutlich besser, als ich das jedenfalls erwartet hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch vor dem Fernseher ging. Das waren jetzt nur meine Eindrücke aus dem Stadion.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war definitiv so. Also das Ergebnis mit dem, oder anders, dass Schalke in Augsburg ausscheiden würde, damit war ehrlicherweise einfach zu rechnen. Aber, und das ist viel, viel entscheidender, viel, viel wichtiger. Die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Halbzeit war dann doch ein Aufbäumen, ein wir leben, wir lassen uns nicht einfach, also wir sind Schalke 04. Und mit uns musst du halt trotzdem immer rechnen. Das war das, was Schalke wirklich in den letzten Wochen hat enorm vermissen lassen. Zugegebenermaßen auch in der ersten Halbzeit. Da haben sie zwar vergleichsweise ordentlich verteidigt, wenn auch da nicht alles wegverteidigt, aber eine richtige Reaktion gab es ja erst in der zweiten Halbzeit. Und ganz ehrlich, das hat mich... Ich habe das erste Mal seit relativ langem wieder so ein bisschen was wie Stolz verspürt bei dieser Mannschaft.
Ja, ein bisschen muss ich sagen, hatte das vielleicht auch mit den Fans zu tun, die da waren. Es waren, das muss man auch mal sagen, es ist ein Dienstagabend im Oktober. Es sind 600 Kilometer von Gelsenkirchen nach Augsburg oder woher auch immer die Schalke-Fans angereist sind aus Nordrhein-Westfalen. Und trotzdem fahren dann 2.000, 3.000, 4.000 Schalker mit und haben trotz dieser aussichtslosen Perspektive eines Sieges, trotz des 0:1 Rückstands, singen die ganze Halbzeitpause durch. Ja. Und so wie ich dann auch das in der Mixzone nachher, das wäre dann so eine Art Blick durch Schlüsselloch, mitgekriegt habe, haben die Spieler das bis in die Kabine gehört. Und schon vor dem Spiel hat Kees van Wonderen, hatte eine Gänsehaut, das hat er uns hinterher gesagt, als er so in die Ränge geguckt hat, das war für ihn auch so außergewöhnlich, so weit weg und trotzdem sind so viele Schalker da und sind trotzdem gut gelaunt und applaudieren, trotz der beiden Niederlagen und dann singen die auch die Halbzeit durch und dann spielten die Schalker in der zweiten Halbzeit auf die Gästekurve und das hat auch, glaube ich, so eine klitzekleine Rolle gespielt, dass sie gesagt haben, wir können uns jetzt hier nicht beim FC Augsburg, bei Bundesligisten einfach hier noch 6 Dinger einschenken lassen und fahren dann irgendwie nach Hause, so geht das nicht, allein schon für die Fans müssen wir uns zusammenreißen und das hat geklappt, sodass am Ende eine 0-3 Niederlage steht, die ja, wenn man das nackte Ergebnis sieht, dann reiht die sich ein in diese schlechte Phase, aber Kees van Wonderen sagte, es gibt halt Niederlage und Niederlage und das ist Niederlage in gegen Fürth und die Niederlage gestern war zwar höher von der Tordifferenz, aber es war doch was ganz anderes, dieses Gefühl, das dieses Spiel hinterlassen hat.
Ja, genau. Das hat man gesehen. Ich fand auch in der zweiten Halbzeit, hast du nicht gemerkt, dass dann Bundesligist gegen Zweitligist spielt, sondern das war schon ein Spiel auf Augenhöhe und dass du dann, klar, wenn du 0-1 im Pokal zurückliegst, in der letzten 10 Minuten 2 Gegentore kriegst, das ist dann nun mal so. Das ist dann auch nicht wirklich schlimm. Lass uns aber nochmal vorne anfangen. Die Aufstellung hat ja schon so ein bisschen, man hat drauf geguckt und gesagt, okay, der hat irgendwie einen Torwart und dann hat er vorne Karaman und ansonsten hat er irgendwie 9 Defensivspieler.
Ich glaube, 7 Wechsel hatte Kees van Wonderen vorgenommen. Am überraschendsten für mich war Yannick Bachmann.
Wir haben uns in der Mixzone gestritten ist jetzt relativ.
Diskutiert
habt ihr? Wir hatten die Meinung, dass das so eine Art weiße Fahne-Hissen-Aufstellung war. So nach dem Motto, Signal an die Fans, die mitreisen, packt eure königsblauen Fahnen ein und holt die weißen Fahnen raus, die wir dann schwenken können. So von wegen Schalke schont die Spieler für Ulm. Also Spieler wie Musa Silla und Ron Schallenberg, Lino Tempelmann, die saßen ja auf der Tribüne, die haben diese Reise in den Süden. Schalke bleibt ja hier bis zum Spiel in Ulm, macht hier so eine Art Mini-Trainingslager, weil es logistisch einfach geschickter ist, das so zu lösen. Saßen die drei auf der Tribüne, die sind mitgefahren, Paul Seguin beispielsweise, saß auf der Bank, der war auch dabei und da denkt man dann schon, okay, also in Ulm, wenn heute das Spiel gegen Ulm gewesen wäre und nicht gegen Augsburg, dann hätten die bestimmt alle gespielt. Das war so mein Eindruck, das war euer Eindruck von dem Fernseher, das war der Eindruck der Fans im Stadion, aber hinterher hat Kees van Wonderen und Ben Manga, den wir auch gesprochen haben, die haben alle gesagt, wir haben mit der bestmöglichen Aufstellung gespielt. So, also nach dem Motto, wenn heute Ulm gewesen wäre, dann hätten auch Silla, Schallenberg und Tempelmann nicht so zur Verfügung gestanden. Das muss man dann einfach mal glauben. Und die bestmögliche Aufstellung war, dann kann man natürlich drüber nachdenken, du spielst beim Bundesligisten, der zuletzt Borussia Dortmund geschlagen hat, dass du da jetzt nicht mit Hurra nach vorne läufst, ist dann ja auch verständlich. Und die Taktik wäre ja sogar aufgegangen, zumindest für die erste Halbzeit, wenn es diesen Platzfehler nicht gegeben hätte, dann wärst du ja vielleicht sogar mit einem 0-0 in die Pause gegangen. Aber so viel dann zur Aufstellung. Es waren sehr viele Änderungen, es waren sehr viele, es war auch ganz komisch, dass man spielt auf einmal Mörkin auf der 6, das hat er noch nie gemacht, dann Bachmann läuft relativ weit vorne an, das ist auch noch nie passiert. Donko spielt links hinten in der Viererkette, das hat er in Braunschweig auch nicht so gemacht. Also das waren schon so ein paar komische Änderungen, die auch so, die hinterher dann aber wirklich aufgearbeitet und erklärt worden sind.
Ja, wobei komisch ist in dem Zusammenhang ja auch komisch in der Tat, weil nach so einer Blutleerleistung wie am Wochenende, ne, wenn du da so viele vermeintlich gestandene Profis hast, die seit Wochen echt gar nichts zeigen, dann kann man natürlich hingehen und sagen, so, ich stelle jetzt Jungs auf, die, wo ich im Training sehe, die haben Bock und die brennen. Vor dem Spiel kann man das offensichtlich aber auch so interpretieren, so nach dem Motto, er schont die vermeintlichen Guten für das Zweitligaspiel am Freitag. Also ich will damit nur sagen, es ist tatsächlich dann anhand einer Aufstellung auch schwierig zu sagen, was sich der Trainer da dabei dann tatsächlich gedacht hat. Fakt ist unterm Strich, selbstverständlich nicht alles, aber so einiges war dann, hat dann doch relativ gut geklappt. Und vor allem hier oben, ne? Vor allem die Mentalität, die hat mir dann ganz gut gefallen. Wenn ich darf, dann gehe ich dann einmal an der Stelle rüber zum Spieler des Spiels, der für mich aufgrund seiner Ausstrahlung gestern diesen Titel verdient hat, das war Memo Aydin.
Okay. Ich finde es immer schwierig, das ist jetzt so ein bisschen die Ausrede vom Fernseher, einen Spieler des Spiels zu küren, weil ihr wisst halt selber, ihr seid im Stadion, da hast du ein wesentlich anderes Bild. Da siehst du natürlich auch irgendwie, was ein Spieler macht, wenn gerade nicht die Aktion läuft, wenn gerade nicht die Kamera auf ihm ist. Insofern, was ich an Aktionen gesehen habe und was mir gut gefallen hat, war Yannick Bachmann. Er hat irgendwie gezeigt, dass er irgendwie technisch ganz gut drauf ist. Der Einsatz, fand ich, stimmte. Aber Andi, du kannst mir gerne widersprechen und sagen, dass Bachmann, wenn die Kamera mal nicht auf ihm war, gestern Grottenkick abgeliefert hat.
Ja, um Gottes Willen.
Das ist jetzt ein Blick durchs 1904-Talk-Schlüsselloch. Normalerweise sprechen wir vorher über den Spieler des Spiels und gucken so, was ist denn deiner, was ist deiner. Haben wir diesmal nicht gemacht, weil es halt schnell gehen muss. Aber ich sehe es genau wie Sinan. Also auch aus dem Stadion war mein Eindruck, dass Memo Aydin den Schwung, den er aus diesen 5 Minuten gegen Fürth gewonnen hat, da hat er die Tore zum 2:4 und 3:4 vorgelegt, das 3:4 sogar mit einem wirklich sehenswerten Pfostenschuss. Den Schwung hat er wirklich mitgenommen und wirklich sich total zusammengerissen und war auch in der ersten Halbzeit einer der wenigen, der auch wirklich was versucht hat. Und dementsprechend ist auch Memo Aydin auch mein Spieler des Spiels, was dann doch so ein bisschen Hoffnung macht, weil er sowohl, was die Saisonvorbereitung anging unter Karel Gerards, als auch die ersten Spiele, hat er nach seiner Leihrückkehr aus der Türkei bisher ehrlicherweise meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Und vielleicht ist das jetzt wirklich für ihn ein Restart. Also das macht dann schon Hoffnung, wenn man dann auch mal positive Sachen rausarbeiten will.
Ja. Ein anderer Spieler des Spiels, aber irgendwie im umgekehrten Sinne, nicht weil er schlecht war, sondern auf irgendwie der Pechvogel des Spiels und der letzten Tage war für mich, ich glaube, da wird keiner widersprechen, Sanchez. Der Junge tut mir schon fast leid, irgendwie. Noch nicht so richtig spielerisch überzeugt, holt sich diese blöde gelb-rote Karte am Wochenende ab und dann ist natürlich ausgerechnet Sanchez der diesen Freistoß, kann er überhaupt nichts für, aber so unfassbar unhaltbar ablenkt. Ja. Abfälscht. Ja, das kann einem echt gerade ein bisschen leid tun.
Ja, sagen wir so, wenn er dann sich steigert, es geht ja jetzt nicht mehr viel tiefer für Felipe Sanchez, mit Leistungen und Pech, das kommt ja jetzt alles zusammen, kann nur nach oben gehen, Kopf hoch. Gestern, also dass das Spiel gegen Fürth, da waren wir uns ja einig, da hätte er schon relativ früh ausgewechselt werden müssen, da hätte man ihn schonen müssen oder bewahren müssen vor diesem Feldverweis und gestern, das war schlicht und einfach Pech.
Sollen wir einen Haken unter das Spiel setzen oder fällt irgendjemand von euch noch was Wichtiges ein, was wir noch zum Spiel in Augsburg sagen müssten?
Ich finde nach wie vor, also das möchte ich nochmal unterstreichen, auch gestern wieder Grüger, Bulut, haben mir wieder gut gefallen. Da kommen offenbar sind zwei nachgekommen, die uns hoffentlich auch lange weiterhin viel Freude machen werden.
Ja, man könnte noch die Torwartfrage erwähnen. Justin Hickerer hat gestern seine Chance bekommen. Da haben wir auch hinterher diskutiert, auch mit ihm selber, ob das 0:1 ein Torwartfehler war oder nicht. Also er sah natürlich unglücklich aus. Es war ein Flachschuss, der über ihn hinweg ins Tor ging. Im ersten Moment auf der Tribüne dachte ich auch, ach du Jemine, dass er einfach einen Aufsetzer falsch eingeschätzt hat. Und er sagte von seinem Empfinden auf dem Platz, es war einfach ein Loch im Rasen. Also was soll er da machen? Und Kees van Wonderen hat ihm auch gar keinen Vorwurf gemacht. Es gibt da dieses Torwartcasting. Torben Hoffmann hat 2 Spiele bekommen, jetzt bekommt Justin Hickerin 2 und kriegt dann direkt halt so ein Ei rein. Aber er hat da wirklich gesagt, sorry Jungs, das war überhaupt nicht mein Ding. Was soll ich machen, wenn der Ball da in so eine Kuhle springt und aufhüpft? Das kann keiner vorhersehen. Und ich weiß nicht, wie es vom Fernseher ausgesehen hat.
Also für mich eindeutig kein Torwartfehler. Ich weiß, du siehst es ein bisschen anders, aber ich finde, also der verspringt schon echt sehr blöd, der Ball.
Ich lasse mich auch gerne überzeugen, aber mein erster Eindruck gestern beim Gucken der Bilder war natürlich, um Gottes Willen, Torwartfehler, wie du gerade schon sagtest, Andi. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er nicht.
Ja, ich habe zwischendurch mit vielen Leuten dann auch geschrieben. Hätte
ihn höher nehmen sollen und den einfach wegfausten oder keine Ahnung.
Ich habe direkt mit Leuten getickert und gefragt, wie seht ihr das? Und das war auch genauso ein Unterschied, wie ihr beide das seht. Die einen haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und die anderen haben gesagt, ja, selbst wenn es ein Platzfehler war, der Schuss war jetzt nicht mit 180 km/h, da hätte er trotzdem rankommen können. Aber die wichtige Message ist, Kees van Wonderen hat Justin das nicht angekreidet und hat auch gesagt, er entscheidet jetzt nicht nach dem Ulm-Spiel, wer die Nummer 1 wird, nach der Anzahl der Fehler. Also er führt da keine Strichliste, ja. Hoffmann-Fehler, Hekeren-Fehler, Hoffmann-Fehler, Hekeren-Fehler, sondern er nimmt die Spieleindrücke mit den Trainingseindrücken zusammen. Er hat dann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel Louis van Gaal erwähnt, so von wegen, der das gesamtheitliche Prinzip auch immer gelehrt hat. Das heißt, nicht nur rein den Sportler zu sehen, sondern auch den Menschen, und das alles packt er zusammen, ja, und entscheidet dann.
Er nennt gerne große Namen, der Trainer, oder?
Ja, also da kann man jetzt auch, also da könnte man ganz philosophisch werden und sagen, der FC Schalke sollte sich ein bisschen mehr mit Ulm und Regensburg beschäftigen, ein bisschen weniger mit Atletico Madrid, Arturo Vidal und Louis van Gaal und Feyenoord Rotterdam. Also im Moment ist Ulm und Regensburg irgendwie Gegenwart, ja, und nicht.
Aber apropos Case von Wanderen und Entscheidung, es kursierte ja gestern dann doch schon ziemlich wild durch alle möglichen Schalker Foren, das Gerücht, dass nach dem, also sollte das Spiel in Ulm verloren gehen, Case von Wanderen tatsächlich nach 4 Spielen schon möglicherweise wieder vor dem Abschied den Gezwungenen stehen könnte, auf Schalke, sprich, dass er rausgeworfen werden könnte. Dann geht es ein bisschen zurück ich glaube, bei Sky lief es, ne?
Wird auch Sky, aber.
Fakt ist, egal wo es herkommt, das ging so gestern durch die Schalker Foren, und dem kannst du widersprechen, Andi.
Ja, wir haben Ben Manga in der Mixzone klar drauf angesprochen, und der Vorteil bei Ben Manga ist halt wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen Sportverantwortlichen, die sehr erfahren mit Mixzones zum Beispiel sind, das ist Ben Manga ja nicht, die dann sehr viel drumherum reden und sehr viele Floskeln. Von Ben Manga gibt's ja echt keine Floskeln, und da gibt's auch mal wirklich klare Worte, sowas gestern auch. Und er hat das als Bullshit bezeichnet. Es ist sozusagen eine Bullshit-Garantie, die er für Kees van Wonderen da gibt. Also er hat gesagt, das ist eine Meldung, die ist absoluter Bullshit, und da kann passieren, was will in Ulm. Kees van Wonderen bleibt Trainer, hat dann zu den Journalisten, die dann da waren, unter anderem halt auch zu mir gesagt, da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Also das ist egal, was am Freitagabend in Ulm passiert, auch wenn es 0-8 verloren gehen sollte, dann können wir Ben Manga beim Wort nehmen, dass Kees van Wonderen Schalke Trainer bleibt.
Trotzdem muss Schalke ganz schnell den Arsch hochkriegen und
definitiv. Nicht nur sportlich.
Genau.
So, Überleitung. ihr wart beide am Montag bei einem Termin, zu dem Schalke geladen hatte, wo es nicht nur um Sport, sondern vor allem um Zahlen ging. Sprich, die haben ihre Bilanz vorgestellt. Erzählt mal kurz, Sinan, man kann es zusammenfassen, unter Lage ist düster.
Ja, ich mache 2 Sätze und dann soll Andi gerne weiter ein bisschen ausholen. Also zum einen vorweg, Schalke arbeitet sauber mit dem, was sie haben. Also sie übertreiben nicht bei ihren Ausgaben, sie haben nun mal nur sehr übersichtliche Einnahmen. Das machen sie seriös. Also das macht Christina Rühl-Amers sehr seriös. Unterm Strich bleibt aber die Lage extrem bedrohlich. Und warum das im Detail so ist, das darf Andi gerne noch mal ein bisschen ausrollen. Denn er hat auch den Text dazu geschrieben, den ihr natürlich, so wie alle Texte von uns auf watz.de, jederzeit nachlesen könnt.
Ja, es ist richtig, so wie Sinan gesagt hat. Es geht vorwärts, aber eben nur in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Es sind sehr viele Fehler, die noch dazu führen, dass Schalke, glaube ich, 162 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten hat und ein negatives Eigenkapital in Höhe von 104 Millionen Euro. Mit kleinen Schritten meine ich, dass Schalke es schon schafft, Jahr für Jahr diesen Punktabzug zu vermeiden, das heißt 5% des negativen Eigenkapitals loszuwerden. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen mit, Stichtag dafür ist immer der 31. Dezember, und da ist dann das Weihnachtsgeschäft drin, das Sommertransferfenster drin. Es ist halt so eine Art von Lückenstopfen, und puh, wir haben die Bilanz wieder zum 31.12. gerettet. Damit Schalke wirklich mal signifikant nach vorne kommt, müsste mal irgendwie auf einen Schlag was Großes passieren. Natürlich gibt's da Pläne, wie Schalke das schaffen will. Erstens ist natürlich Aufstieg in die Bundesliga. Das bringt höhere Sponsoring-Einnahmen, das bringt höheres TV-Geld. Da kann man auch
ein paar TV-Gelder.
Ja. Da kann man auch mal ein paar Vergleichszahlen nennen. Im ersten Abstiegsjahr hatte Schalke 77 Millionen Euro TV-Geld und im vergangenen Jahr nur noch 22 Millionen. Da sieht man mal den Unterschied, was Bundesliga und zweite Bundesliga ausmacht. Also das ist ursächlich und dafür muss man mal ganz ehrlich sagen, sind nicht die von der Vereinsführung häufig angeführten Altlasten verantwortlich, sondern ja, sind es auch, aber dass der Wiederaufstieg nicht gelingt, sondern auch, dass dauerhaft sportliche Fehlentscheidungen getroffen worden sind und die muss Schalke jetzt wirklich, wirklich, wirklich abstellen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die Hoffnung auf die Fördergenossenschaft, die wir in der vergangenen Sendung thematisiert haben. Mit dieser Fördergenossenschaft, mit dem Geld, das Schalke einnimmt, soll vor allen Dingen zuerst der sogenannte Corona-Kredit abgelöst werden. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch und kompliziert und weg vom Sportlichen, aber es gehört dazu, das mal zu erklären. Ich hoffe, ihr Zuseher und Zuhörer verzeiht. Um die Corona-Pandemie zu kommen, hat Schalke ein Darlehen aufgenommen in Höhe von 35 Millionen Euro, das relativ zack, zack abbezahlt werden sollte. Das heißt, sehr hohe Raten. Und da sind immer noch von den 35 Millionen ist eine zweistellige Millionensumme offen. Das bedeutet Tilgungsraten, das bedeutet Zinsen. Und mit den Einnahmen der Fördergenossenschaft, und da sieht man schon, dass die Fördergenossenschaft eigentlich ein Ewigkeitsgedanke sein mag, aber doch schnell funktionieren muss, um signifikant nach vorne zu kommen. Denn wenn dieser Corona-Kredit zum Beispiel abbezahlt ist, entfallen Tilgungen, entfallen Zinsen. Das wäre schon mal eine große Erleichterung beispielsweise. Das ist dann eben der zweite Punkt, den Schalke dann drauf hat. Der dritte Punkt ist natürlich die Kaderwertstrategie, die Ben Manga hat. Nach wie vor Spieler entwickeln und Spieler dann für viel Geld verkaufen, so wie Asan Ouedraogo im Sommer, der 10 Millionen Euro eingebracht hat. Und dann, so schließt sich dann der Kreis, dafür verantwortlich ist, dass in diesem Jahr wieder der Punktabzug vermieden werden kann, dass Schalke die Gewinnsumme von rund 5,5 Millionen Euro zum 31.12. erreichen wird. Das ist vor allen Dingen diesem Transfer zu verdanken.
Genau, und gelingt das alles nicht, sprich, wirst du nicht sportlich erfolgreich und nimmst dadurch deutlich mehr Geld ein oder sammelst signifikant Kohle durch die Genossenschaft ein oder verkaufst 2, 3 Spieler für sehr viel Geld. Also bleibst du quasi beim Status quo, was deine Einnahmen und Ausgaben angeht, dann wird Schalke 7, 8, 9 Jahre in etwa brauchen, um finanziell wieder etwas Spielraum zu haben. Also ein gutes Jahrzehnt, zweite Liga hieße das, wenn Ein- und Ausgaben so blieben. Und darauf hat doch ehrlicherweise, glaube ich, gar keiner Bock.
Mit diesen düsteren Aussichten und diesem leicht düsteren Schlusswort beenden wir unsere Sendung für heute. Andi, du musst gleich zum Zug. Insofern schon das ein guter Grund zu sagen, Feierabend.
Ich bin froh, dass das alles so funktioniert hat.
Ja, danke an die Technik.
auch rein technisch, das kann man den Leuten ja auch mal sagen. Das war etwas wackelig, aber das
stimmt. Wir haben bis kurz vor Schluss noch gebankt und dich nicht gehört, aber es hat ja alles geklappt. Insofern gut und besten Dank an die Jungs und Mädels in der Technik. Wir sehen uns am Samstag wieder nach dem Spiel gegen Ulm, Spiel in Ulm am Freitagabend, Samstag dann im Laufe des Tages 19 Uhr der Schalke Talk.
Auswärts Sieg 2-1 übrigens.
Auswärts Sieg 2-1, sagt der Chef, und wer bin ich, dass ich ihm da widerspreche? Insofern abonniert uns auf YouTube, ihr könnt uns im Podcast hören bei Amazon, Spotify, Apple, was ihr wollt. Habt noch eine schöne Woche und wir verbleiben bis dahin. Glück auf.
Tschüss, Andi, gute Fahrt.
Jo, Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.